Gut, wir studieren das Buch der ersten Könige, oder das erste Buch Könige. Ursprünglich war es ein Buch erster Könige und zweiter Könige. Ist dann, als das hebräische Alte Testament ins Griechische übersetzt wurde, haben sie das geteilt. Erste Buch der Könige, wenn wir uns den Überblick hier anschauen, hier auf dem ersten Blatt, dann sehen wir, es besteht aus zwei Teilen. Die ersten 11 Kapitel sehen wir das vereinte Königreich noch unter Salomo. Wir hatten drei Könige im vereinten Königreich. Der erste war Saul, der zweite war David und den dritten sehen wir heute Salomo. Jeder dieser Könige hat in etwa 40 Jahre lang gelebt. So, ganz grob. Ja, regiert. Genau. Danke, Andreas. Also 40 Jahre lang regiert. Also etwa 120 Jahre, ganz grob gesprochen, das Vereinte Königreich. Ihr habt da unten die Schlüsseldaten. Das Vereinigte Königreich ging von 1043 bis 931. Und dann der zweite Teil vom ersten Buch Könige, sehen wir das geteilte Reich. Wir sehen ein Schlüsselereignis hier in der alttestamentlichen Geschichte in diesem Buch. Die Teilung des Königreichs. Wenn ihr oben die Daten anschaut, das gespaltene Königreich, das Nordreich Israel, hat bis 722 bestanden und ist dann in die Verbannung nach Assyrien gegangen. Das Südreich, das Reich Juda, das hat ein paar gottesfürchtigere Könige gehabt, deswegen hat es auch länger Bestand gehabt. Und zwar bis 586. Aber zuerst schauen wir uns die Geschichte von Salomo an. Salomo war wieder einer von diesen Männern, die alle Verheißungen hatten, was man sich wünschen kann, die einen ganz tollen Beginn hatten. Der Salomo hatte sozusagen alles in seine Wiege gelegt. Sein Vater David hat alle Bedingungen geschaffen für einen guten Staat. Er hatte alle Feinde besiegt ringsumher. Letztes Mal haben wir gesehen, wie das Reich Israel die größte Ausdehnung erlangt hat unter David, unter seiner Herrschaft. Es war eine Zeit des Friedens, eine Zeit des Wohlstandes unter Salomo. Und wir werden auch sehen, dass der Herr dazu noch übernatürliche Begabungen gegeben hat, übernatürliche Weisheit und Verständnis. Segen vom Herrn. Aber trotzdem war der Salomo einer der größten Versager in der Geschichte. Wieder so eine tragische Person eigentlich. Wir haben die letzten Male schon drüber gesprochen, dass es in diesen Büchern hier sehr viel um das Herz geht. Saul war ein König, der eigentlich kein Herz hatte oder nicht viel Herz für den Herrn hatte. Und letzte Woche haben wir den David gesehen, der hatte Leidenschaft für den Herrn. Gott hat gesagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und Gott wird ihn als Standard verwenden. Als Standard für die ganzen nachfolgenden Könige, die wir sehen werden. Salomo hatte ein gespaltenes Herz, könnten wir zusammenfassen. Er war immer in zwei, so der Herr und Materialismus. Der Herr und seine Frauen, die wir sehen werden. Da war es noch sein Fleisch da, das hat er nicht bekämpft. Letztendlich wird sein gespaltenes Herz den Zorn des Herrn erregen und sein gespaltenes Herz führt zu einem gespaltenen Reich. Das ist das Hauptthema, was wir uns heute anschauen. Aber ich glaube, zuerst sehen wir im König Salomo die wunderbare Gnade Gottes. Weil wer war die Mutter von Salomo? Das war die Bathseba. Das war die Frau, die mich vom letzten Mal erinnert, mit der David Ehebruch begangen hat. Und wo er dann ihren Mann ermorden hat lassen, um es zu verdecken, dass sie schwanger war von ihm. Und diese Sünde hatte furchtbare Konsequenzen nach sich gezogen in den Söhnen Davids, die haben gelernt von ihm. Amnon hat seine Schwester vergewaltigt, dann hat er Absalom seinen Bruder ermordet und letztendlich gegen David rebelliert. Aber Gott hat es wiederhergestellt. Aber weil der David Buße getan hatte, Und weil der David den Herrn geliebt hat, hat er sogar diese Sünde damals zum Guten verwendet. In der Geschichte Israels und wirklich in seiner Familie. Das ist Gnade, die wir kaum verstehen können. Wie Gott sowas verwenden kann und auch zum Guten. Römer 8, 28. Ich glaube, wir können es schon alle auswendig. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Gott ist Gnade. Der erste Sohn von David und Bathsheba ist gestorben. Aber dann der zweite Sohn war der Salomo. Und in Gottes Gnade hat Gott durch den Salomo, durch diese Linie, durch dieses Kind von David und Bathsheba den Messias gebracht. Salomo war in der königlichen Linie des Messias, in den Vorfahren von Josef. Es ist Gottes Gnade. Gnade, die ich nicht ganz verstehe, wie Gott solche Dinge nehmen kann und immer noch zum Guten verwenden kann. Gnade, die wir schon gesehen haben, in Rahab, der Hure, die auch im Stammbaum von Jesus, im Stammbaum von Messias war. Ich glaube, es ist auch ein sehr gutes Beispiel, wo wir sehen, dass Gott die Kinder nicht bestraft für die Sünden der Eltern. Manche Leute lernen das und es ist ein Derek Prince und so weiter, den Fluch, den wir erben, die Sünden, die wir erben von den Vorvätern. Ich glaube, hier ist ein sehr gutes Beispiel, dass es nicht so ist. Wer könnte einen schlechteren Start haben als der Salomo? Bei den Eltern, die Ehebruch begangen haben und David war ein Mörder, menschlich gesehen. Aber Gott hat es dem Salomo nicht entgegengehalten. Ganz im Gegenteil. Kapitel 1 sehen wir das Ende der Herrschaft von David. In Vers 1 heißt es, und der König David war alt und hochbetagt. König David war alt und Salomo, der sein Nachfolger werden sollte, dem das versprochen war, der war noch sehr jung. Der Josephus berichtet uns, er war 15 Jahre alt. Ein anderer Historiker sagt, er war erst 12 Jahre alt, also ein Jugendlicher. Und ein anderer Sohn von David, der Adonia, hat es ausgenutzt. Das war übrigens der Bruder von Absalom, der schon mal eine Rebellion gegen David gestartet hat. Und dieser Adonia nutzt diesen Umstand aus, dass der König alt ist und schon schwach. Und der Salomo noch sehr jung. Und er will die Herrschaft an sich reißen. Der Heeroberste Joab, den kann er gewinnen für sich und auch den einen Priester Abiatar. Aber dann durch das schnelle Eingreifen von Nathan, dem Propheten, kann diese Rebellion verhindert werden. Und Salomo wird von David selbst zum König ausgerufen, auch zu seiner Lebzeit. Und die Aufständischen unterwerfen sich, werden später hingerichtet und Salomos Herrschaft wird gefestigt. Kapitel 2 wird berichtet, die letzten Worte, der letzte Rat, den David an seinen Sohn Salomo hat. Als nun die Tage Davids herannahten, dass er sterben sollte, befahl er seinem Sohn Salomo und sagte, ich gehe nun den Weg aller Welt. So sei stark und erweise dich als Mann. Bewahre, was der Herr, dein Gott, zu bewahren geboten hat, dass du auf seinen Wegen gehst, indem du seine Ordnungen, seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Zeugnisse bewahrst, wie es im Gesetz des Mose geschrieben ist, damit du Erfolg hast in allem, was du tust und überall, wohin du dich wendest, damit der Herr sein Wort aufrechterhält, das er über mich geredet hat, als er sprach, wenn deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, so dass sie in Treue vor mir leben, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele, dann soll es dir nicht an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels. Segen kommt durch Treue Gott gegenüber, durch Loyalität ihm gegenüber, Gehorsam halten des Bundes. Das war der alttestamentliche Bund. Bevor sie ins Land gezogen sind, gab es zwei Berge. Den Berg, von dem sie den Fluch ausgerufen haben und den Berg, von dem sie den Segen ausgerufen haben. Wenn sie das Gesetz gehalten haben, sind sie gesegnet worden, aber wenn sie Gott untreu geworden sind, das Gesetz nicht gehalten haben, ist ein Fluch über sie gekommen und letztendlich ist das Volk zerstreut worden. Dieser alttestamentliche Bund war bedingt. Und Gehorsam war der Schlüssel zum Erfolg. Das ist, was der David seinem Sohn hier sagt. Sei dem Herrn treu, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. So wie David das war. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Er war nicht perfekt, aber ein Sünder. Aber er hat Gott geliebt mit ganzem Herzen. Vielleicht schauen wir uns so eine Parallelstelle an. Die ist ja wichtig, ist, glaube ich, sehr viel Einsicht bringt als Hintergrund für dieses Buch, für den Salomo. Das ist im 5. Mose, Kapitel 17. Gott hat schon vorausgesehen, dass das Volk Israel einen König verlangen würde. Und er hat ihnen schon im Gesetz des Mose ein Gesetz für den König gegeben. Und das ist ein ganz guter Hintergrund für das Leben von Salomon, was hier passieren wird in diesem Buch, im Vers 14. In diesem Gesetz heißt es, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind, dann sollst du nur den König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du sollst nicht einen Ausländer über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen, also ein großes Heer. Und er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen. Ägypten gab es die besten Pferde. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesem Weg zurückkehren. Und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Auch Silber und Gold soll er nicht übermäßig anschaffen. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Und sie soll bei ihm sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht, damit er die Tage in seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Also der König Israels sollte ein Mann des Wortes sein. Wenn er an die Macht kommt, muss er das einmal abschreiben, das ganze Gesetz. Und dann sollte er ständig drin lesen, damit sein Herz bei dem Herrn bleibt und er seine Gebote hält. Kapitel 3, Vers 1. Da ist es über Salomo, und Salomo wurde Schwiegersohn des Pharao, des Königs von Ägypten, und nahm die Tochter des Pharao und brachte sie in die Stadt David, bis er den Bau seines Hauses und des Hauses des Herrn und der Mauer rings um Jerusalem vollendet hatte. Jedoch opferte das Volk auf den Höhen, denn bis zu jenen Tagen war dem Namen des Herrn noch kein Haus gebaut worden. Und Salomo liebte den Herrn, so dass er in den Ordnungen seines Vaters David lebte. Jedoch brachte er auf den Höhen Schlachtopfer und Rauchopfer dar. Salomo liebte den Herrn. Aber wir sehen hier schon sein geteiltes Herz. Er hat sich eine ausländische Frau genommen. Wurde Schwiegersohn des Pharao. Das war etwas, was der Herr den Israeliten gesagt hat, dass sie das nicht tun sollen. Dass sie keine ausländischen Frauen nehmen sollen, weil ihr Herz von ihm wegziehen und zu den Götzen hin. War Heiratspolitik, haben sie wahrscheinlich alle gemacht, und Salomo hat es nicht so wichtig genommen. Auch sehen wir, dass er hier kleine Kompromisse eingeht, dass diese Höhen bestehen bleiben. Dass er auf den Höhen Schlachtopfer und Rauchopfer darbringt. Wo war der Ort, wo die Israeliten opfern sollten? Das war das Heiligtum. Später dann der Tempel. Salomo hat diese Kleinigkeiten, diese kleinen Dinge nicht so ernst genommen. Vers 4, und der König ging von Gibeon, um dort Schlachtopfer darzubringen, denn das war die große Höhe. 1000 Brandopfer opferte Salomo auf jenem Altar. Jetzt wird ihm der Herr zum ersten Mal erscheinen. Zweimal ist der Herr dem Salomo persönlich erschienen. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo in einem Traum, bei Nacht, und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Es war ein Test für den Salomo. Was hättet ihr an seiner Stelle gesagt? Worum hättet ihr gebeten? Und Gott dir erscheint und sagt, bitte, was ich dir geben soll. Was hättet ihr erbeten? Großen Reichtum, Macht, Ansehen? War eine Prüfung für Salomo. Und Salomo sagte, du selbst hast dir an deinen Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er vor dir gelebt hat, in Treue, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Deswegen konnte Gott den David segnen, weil er in Treue, in Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dem Herrn gelebt hat. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es am heutigen Tag ist. Und nun, Herr, mein Gott, du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht anstelle meines Vaters David. Ich aber bin ein kleiner Knabe. Ich weiß nicht aus noch einzugehen. Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes, das du erwählt hast, eines großen Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt noch berechnet werden kann. So gib denn deinem Knecht ein gehorsames Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses, ein gewaltiges Volk zu richten? Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sache gebeten hatte. Und Gott sprach zu ihm, weil du um diese Sache gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten und hast dir nicht Reichtum erbeten und hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Verständnis erbeten, um dem Recht zu gehorchen. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Salomo hat den Test bestanden. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir keiner wie du aufstehen wird. Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir, sowohl Reichtum als auch Ehre, sodass es unter den Königen keinen wie dich geben wird, alle deine Tage. Und wenn du auf meinen Wegen gehst, indem du meine Ordnungen und meine Gebote bewahrst, so wie dein Vater David auf ihren umgegangen ist, dann werde ich auch deine Tage verlängern. Wenn du auf meinen Wegen gehst, meine Ordnungen, meine Gebote bewahrst, so wie dein Vater David auf ihnen gegangen ist. Das Interessante ist, David hat die Gebote nicht gehalten. David war ein Ehebrecher, David war ein Mörder. Aber dennoch sagt Gott, David hat seine Ordnungen gehalten. Ich glaube, hier sehen wir das Wunderbare an der Vergebung Gottes. Gott wählt wirklich, Sünde zu vergessen, wenn wir Buße tun und umkehren. Er erwähnt diese Sünde von David auch nicht mehr, außer in Matthäus 1, im Stammbaum von Jesus, wo er sagt, dass der Uriah der Mann von der Bathseba war. Oder Bathseba die Frau Urias war, so heißt es vielmehr. Aber sonst bringt Gott diese Sünde nie wieder hoch. Gott hält sie ihm nie mehr entgegen. Es ist Gnade. Das tut Gott auch in unserem Leben. Gott hält uns unsere Sünden nicht mehr entgegen, weil Jesus dafür bezahlt hat. Er will sogar sich nicht daran zu erinnern. Es ist weg, wir sind gerechtfertigt vor Gott. Salomo hatte diesen Test bestanden. Er wusste um die Prioritäten in seinen jungen Jahren. Er war ein Teenager und er war sich seiner Schwachheit bewusst. Und Gott segnet ihn mit Weisheit und Verständnis und gibt ihm noch alles andere hinzu, Reichtum und Ehre und Ruhm. Darauf folgend sehen wir ein Beispiel von seiner Weisheit, das weise Urteil von Salomo. Und dann im Anfang vom Kapitel 4 haben wir auch einen Einblick in die Weisheit Salomos, wie er sein Reich organisiert. Kapitel 4, Vers 20, da heißt es, Juda und Israel waren an Menge so zahlreich wie der Sand am Meer. Sie aßen und tranken und waren fröhlich. Und Salomo war Herrscher über alle Königreiche, vom Euphratstrom an bis zu dem Land der Philister und bis an die Grenze Ägyptens. Sie entrichteten Tribut und dienten Salomo alle Tage seines Lebens. Es ging ihnen gut, es war eine gute Zeit, das goldene Zeitalter Israels. Und der tägliche Bedarf Salomos betrug 30 Koa Weizengrieß und 60 Koa Mehl, 10 fette Rinder und 20 Weiderinder und 100 Schafe ohne die Hirsche und Gazellen und Dammhirsche und die gemästeten Vögel. Denn er herrschte über das ganze Gebiet diesseits des Euphratstroms, von Tifsach bis Gaza, über alle Könige diesseits des Stroms. Und er hatte Frieden von allen Seiten ringsumher. Denn Vater David hatte all diese Völker ringsumher unterworfen. Und Juda und Israel wohnten in Sicherheit, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Von dann bis Beersheba, alle Tage Salomos. Und Salomo hatte 4000 Stallplätze für die Pferde seiner Streitwagen und 12.000 Pferde. Eins der Dinge, von denen Gott gesagt hat, dass der König das nicht tun soll. Und die Vögte versorgten den König Salomo und alle, die zum Tisch des Königs Salomo Zutritt hatten. Jeder in seinem Monat, sie ließen es an nichts fehlen. Und die Gerste und der Stroh für die Pferde und die Wagenpferde brachte man an dem Ort, wo er war, jeder nach seiner Vorschrift. Und Gott gab Salomo Weisheit und große Einsicht und Weite des Herzens, wie der Sand am Ufer des Meeres. Die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als die Weisheit Ägyptens. Und er war weiser als alle Menschen, als Ethan und so weiter, die offensichtlich weise waren. Und sein Name war berühmt unter allen Nationen ringsum. Es war diese Zeit. Und er verfasste 3000 Sprüche und die Zahl seiner Lieder war 1005. Es gibt uns den Hintergrund für die Sprüche, die wir in der Bibel haben. Von diesen 3000 Sprüchen sind nur mehr weniger als ein Drittel überliefert hier in der Bibel. Und von seinen 1005 Liedern haben wir eigentlich nur mehr seine zwei Psalmen. Psalm 72 und dem Psalm 127. Und natürlich haben wir das Hohelied der Liebe, was wir haben von Salomo. Vers 13, und er redete über die Bäume, angefangen von der Zeder, die auf dem Libanon steht, bis zum Ysop, der an der Mauer herauswächst. Und er redete über das Vieh und über die Vögel und über das Gewürm und über die Fische. Und man kam aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören, von allen Königen der Erde her, die von seiner Weisheit gehört haben. Salomo war auch ein Forscher. Wir würden sagen, in der Wissenschaft ist viel weitergegangen unter seiner Zeit. Es war eine Zeit des Wohlstands. Eine Zeit von Reichtum und von Ruhm. Das goldene Zeitalter Israels. In Kapitel 6 sehen wir ein ganz wichtiges Ereignis in der Geschichte Israels. Salomo lässt den Tempel bauen. Der Tempel hat dieselben Maße, wie das Heiligtum gehabt hat und auch dieselbe Struktur. Und es war ein sehr kostbares Gebäude. Nicht so sehr von außen, aber von innen. Es war innen ganz mit Gold ausgelegt. Und der Tempel ist natürlich ganz zentral geworden für die Religion Israels. Ist ja jetzt noch, wird auch in Zukunft der zukünftige Tempel eine zentrale Rolle spielen. Dieser Tempel, den Salomo gebaut hat, der ist 586 zerstört worden, als die Babylonier Jerusalem zerstört haben. Herodes der Große hat dann einen Tempel aufbauen lassen, der, oder besser gesagt vorher noch, als sie zurückgekommen sind vom Exil, wurde ein neuer Tempel gebaut, aber der war lange nicht so herrlich wie der unter Salomo. Und Herodes der Große ließ dann nochmal viel bauen an diesem Tempel. Der wurde dann 70 nach Christus zerstört, unter dem General Titus, als Jerusalem von den Römern zerstört worden ist. Also die Bibel sagt uns, in der Zukunft wird der Tempel wieder aufgebaut werden. Es wird wieder zentral sein für die Geschichte in der Endzeit. Der Bau des Tempels. Vielleicht etwas, was ein bisschen einen Schatten drauf wirft, ist die Tatsache, wie dieser Tempel gebaut worden ist. Im Kapitel 5, im Vers 27 wird uns das berichtet. Und der König Salomo hob aus ganz Israel Zwangsarbeit aus. Und die Zahl der Zwangsarbeiter betrug 30.000 Mann. Er schickte sie auf den Libanon, abwechselnd 10.000 Mann im Monat. Einen Monat waren sie auf dem Libanon, 2 Monate in ihrem Haus. Und Haduniram war Aufseher über die Zwangsarbeit. Und Salomo hatte 70.000 Lastträger und 80.000 Steinhauer im Gebirge. Abgesehen von den Obersten der Vögte Salomos, die ja über die Arbeit eingesetzt waren. 3.300, die das Volk beaufsichtigen, das mit der Arbeit beschäftigt war. Also er ließ den Tempel durch Zwangsarbeit bauen. Und das, was der Samuel prophezeit hat, dass er gesagt hat, Leute, wenn ihr euch einen König wünscht, dann werden das die Konsequenzen sein. Er wird euch ins Heer einberufen, er wird euch in seine Arbeit einspannen. Das ist eingetroffen hier. 7 Jahre lang haben sie an den Tempel gebaut, dann haben sie nochmal 13 Jahre lang an dem Palast von Salomo gebaut. Gut, wir wissen nicht genau, ob da auch noch so viele Zwangsarbeiter beschäftigt waren. Ich denke, wir müssen den Salomo zumindest zugute halten, dass er den Tempel zuerst gebaut hat, bevor er seinen Palast gebaut hat. Dass er da die Priorität wenigstens richtig hatte. Salomo weiht an den Tempel ein, hält eine Ansprache und wir sehen da sein Herz für den Herrn. Er hat ein Herz für den Herrn, der Salomo. Aber es war nicht so die Leidenschaft da wie bei seinem Vater David. Es wird dann ein riesen Einweihungsfest gefeiert und im Kapitel 9 erscheint der Herr dem Salomo zum zweiten Mal. Kapitel 9, Vers 1. Und es geschah, als Salomo den Bau des Hauses des Herrn und des Hauses des Königs vollendet hatte, dazu alles, was Salomo gefiel, alles, was er zu führen wünschte, der erschien der Herr dem Salomo zum zweiten Mal, wie er ihm in Gibeon erschienen war. Und der Herr sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört, das du vor mir gefleht hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dort niederzulegen für ewig. Und meine Augen und mein Herz sollen allezeit dort gegenwärtig sein. Und du, wenn du vor mir lebst, ebenso wie dein Vater David gelebt hat, in Lauterkeit des Herzens und in Aufrichtigkeit, indem du nach allem handelst, was ich dir geboten habe, und wenn du meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen einhältst, dann werde ich den Thron deines Königtums über Israel festigen für ewig, so wie ich über deinen Vater David geredet habe, als ich sprach, es soll dir nicht an einem Mann auf dem Thron Israels fehlen. Wenn ihr euch aber von mir abwendet, ihr und eure Kinder, und meine Gebote und meine Ordnungen, die ich euch vorgelegt habe, nicht einhaltet, sondern hingeht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft, dann werde ich Israel ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe. Und das Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht wegstoßen. So wird Israel zum Sprichwort und zur Spottrede unter allen Völkern werden, und dieses Haus wird eine Trümmerstätte werden. Jeder, der an ihm vorübergeht, wird sich entsetzen und pfeifen. Und man wird sagen: Warum hat der Herr in diesem Land, in diesem Haus so gehandelt? Dann wird man sagen: Weil sie den Herrn, ihren Gott, der ihre Väter aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, verlassen und sich an andere Götter gehalten haben und sich vor ihnen niedergeworfen und ihnen gedient haben. Darum hat der Herr all dieses Unheil über sie gebracht. Israel sollte ein Zeugnis sein für den Herrn. Entweder so oder so. Wenn sie ihm nachfolgen und er segnet sie, oder sie ihn verlassen und er züchtigt sie. Und die Leute gehen vorbei und sagen: Warum hat Gott es getan? Und sie sagen dann: Weil sein Volk ihn verlassen hat und sie anderen Göttern nachgelaufen sind. Kapitel 10 sehen wir, wie reich der Salomo war, wie gesegnet er war. Vers 14: Und das Gewicht des Goldes, das bei Salomo in einem einzigen Jahr einging, betrug 660 Talente Gold, außer dem, was von den Handelsleuten und dem Gewinn der Händler und allen Königen Arabiens und den Statthaltern des Landes einging. Ich kann gleich sagen, kann ich dir genau sagen, ein Dollar. Ein Talent sind 33,5 bis 36,6 Kilogramm. Also 666 mal 35 geschätzt. In einem Jahr. Und außerdem, was die Handelsleute noch gebracht haben von Arabien und von den Statthaltern einging, ohne die Steuern. Und der König Salomo machte 200 Langschilde aus legiertem Gold. Mit 600 Schägel Gold überzog er jeden Langschild. Und 300 Kleinschilde aus legiertem Gold, mit 3 Minen Gold überzog er jeden Kleinschild. Und der König gab sie in das Libanon-Waldhaus. Und der König machte sich einen großen Thron aus Elfenbein und überzog ihn mit reinem Gold. 6 Stufen hatte der Thron und einen runden Kopf hatte der Thron auf seiner Rückseite. Und Armlehnen waren auf dieser und auf jener Seite am Sitzplatz, und 2 Löwen standen neben den Armlehnen. Und 12 Löwen standen da auf den 6 Stufen, auf dieser und auf jener Seite. Niemals ist so etwas gemacht worden für irgendwelche andere Königreiche. Und alle Trinkgefäße des Königs Salomos waren aus Gold und alle Geräte des Libanon-Waldhauses waren aus gediegenem Gold. Silber galt in den Tagen Salomos überhaupt nichts. Und Silber, das war wirklich, womit sie gezahlt haben damals. Das war das Zahlungsmittel. Gold war eigentlich zur Dekoration. Denn der König hatte Tarsisschiffe auf dem Meer, die fuhren mit den Schiffen Hirams, das war der König von Tyrus. Einmal in 3 Jahren kamen die Tarsisschiffe beladen mit Gold und Silber, Elfenbein und Affen und Pavianen. Wie unsere Könige, unsere Herrscher, war schon damals eine Prestigesache, so einen Zoo zu haben mit exotischen Tieren. So war der König Salomo größer als alle Könige der Erde an Reichtum und an Weisheit. Und die ganze Erde suchte das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören, die Gott in sein Herz gegeben hatte. Und sie brachten jeder sein Geschenk, Geräte aus Silber und Geräte aus Gold und Gewänder und Waffen und Balsamöle, Pferde und Maultiere, so geschah es Jahr für Jahr. Also unvorstellbarer Reichtum. Salomo war ohne Zweifel der reichste Mann der Welt. Der Bill Gates war nichts dagegen. Kleiner Fisch. Und er war der weiseste Mann der Welt. Salomo war reich, er war gesegnet. Und er lebte in Prunk, im Prediger, in dem Buch, was er gegen Ende seines Lebens geschrieben hat, hat er gesagt, ey, ich habe mir nichts vorenthalten. Wonach immer mein Herz begehrt hat, das habe ich mir gegönnt. Salomo konnte das. Er war reich, er war mächtig. Aber wie so oft haben die Herrscher auch auf die Kosten des Volkes gelebt. Wir wissen nicht, ob es Zwangsarbeit war oder die Steuern. Aber nachdem der Salomo gestorben war, ist das Volk zu seinem Sohn gekommen und haben gesagt, dein Vater hat unser Joch hart gemacht. Erleichtere den harten Dienst deines Vaters und sein schweres Joch, das er auf uns gelegt hat. Also leider, wie so oft. Salomo hat das Volk für seine Herrlichkeit, für seinen Prunk missbraucht. Und es ist was, was wir nie tun sollen, als Leiterschaft im Reich Gottes. Ob das in der Gemeinde ist, ob das in der Arbeit ist, ob das in der Familie ist, die Ehemänner. Wir sollen nie Menschen missbrauchen für unsere Ehre, für unsere Visionen, sondern als Leiter sind wir für die Menschen da und nicht die Menschen für uns. Wir sind Diener, dienende Leiterschaft im Reich Gottes. Nicht wie der Salomo. Aber Salomo hatte auch gute Errungenschaften als König. Es war Reichtum da, es war Friede da. Wir haben gelesen, es gab Fortschritte in der Erkenntnis, Fortschritte in der Musik, in der Kultur. Er hat den Tempel gebaut. Und es gab politische Stabilität. Er hat es getan durch Bünde, Heiratspolitik und gute Diplomatie. Ich meine, er war ein weiser Mann, der Salomo. Auf der negativen Seite sehen wir hier die Ausbeutung des Volkes und wir sehen leider auch eine wachsende Gleichgültigkeit geistlichen Dingen gegenüber in seinen späteren Jahren. Salomo ist geistlich abgestumpft. Es ist wichtig, dass uns das nicht passiert, dass wir lernen davon. Dass wir wachsen. Irgendjemand hat mal gesagt, man kann geistlich nie stillstehen. Entweder wir wachsen oder es geht bergab. Und wir wollen unser Herz, unsere Leidenschaft für den Herrn bewahren. Wir wollen nicht gleichgültig werden oder nachlassen wie der Salomo. Da war Materialismus da war Vertrauen auf militärische Stärke. Seinem Herzen, natürlich seine Polygamie, die vielen Frauen, die er sich zugelegt hat. Und dann letztendlich hat es zu Götzendienst geführt. Kapitel 10, Vers 26 sehen wir diese Dinge. Und Salomo brachte Streitwagen und Pferde zusammen. Und er hatte 14.000 Streitwagen und 12.000 Pferde. Und er legte sie in die Wagenstädte und zu dem König nach Jerusalem. Der König sollte auf den Herrn vertrauen. Mit Doppel-R, nicht auf das Heer, mit Doppel-E. Das war etwas, was er nicht machen sollte. 27, und der König machte das Silber in Jerusalem an Menge den Steinen gleich, und die Zedern machte an Menge den Maulbeerfeigenbäumen gleich, die in der Niederung wachsen. Soll da auch nicht tun, Reichtum anhäufen. Zedernholz war wertvoll. Kapitel 11, Vers 1, und der König aber liebte viele ausländische Frauen. Und zwar neben der Tochter des Pharao moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische, hethitische, von den Nationen, von denen der Herr sie zu den Söhnen Israel gesagt hat, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch eingehen. Fürwahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen. Oh, 1000 Frauen. Ich frage mich, wie sich der überhaupt die Namen merken konnte von 1000 Frauen. Sind wahrscheinlich mit Namensschild rumgelaufen, irgendwie so, ich bin auch eine Frau des Königs und ich heiße so und so. Ja. Wahnsinn. Das war seine Schwäche, das war schon eine Schwäche von seinem Vater. David hatte 17 Frauen. Aber es war nicht nur die Liebe zu den Frauen hier. Ich glaube, es ist mehr. Es war ein Statussymbol. Seinen Punkt ausgedrückt. Großer Harem, ist heute noch so im Nahen Osten, erzeugt von Wohlstand. Die Frauen waren teuer, mussten einen Brautpreis bezahlen. Gerade wenn er Prinzessinnen geheiratet hat, war das sehr teuer. Und so war das Prestige, dieser große Harem. Demonstration seiner Macht, die ganze Welt gehört mir. Das hat er mir gesagt, ich kann mir die ganzen ausländischen Frauen hier leisten. Und es passiert genau das, was Gott vorausgesagt hat. Seine Frauen neigten sein Herz. Vers 4, und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz den anderen Göttern zu. Genau das passiert, was Gott vorausgesagt hat. Gott hat immer recht. Gott kennt uns und er weiß, wie wir funktionieren. Und er gibt uns seine Gebote nicht umsonst. Er tut es, weil er uns beschützen will. Er weiß, dass es nicht gut ist. Und Salomo hatte die Einstellung, ich weiß es besser als der Herr. Wie immer, wenn wir diese Einstellung haben, tun wir uns weh. Es ist genau das passiert, was der Herr gesagt hat. Seine Frauen neigten sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Er hat ein geteiltes Herz. Und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidonier und dem Milko und dem Scheusal der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und er folgte dem Herrn nicht so treu nach wie sein Vater David. Unter David gab es keinen Götzendienst. Damals baute Salomo eine Höhe für Chemosh, das Scheusal der Moabiter, auf dem Berg, der Jerusalem gegenüber liegt, und für Moloch, das Scheusal der Söhne Ammon. Ebenso machte er es für all seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Rauchopfer und Schlachtopfer darbrachten. Das waren alles furchtbare Götzen, denen sind Kinder geopfert worden. Perverse Sexualpraktiken. Vers 9. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israel, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm an dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen. Aber er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Da sprach der Herr zu Salomo, weil dir dies bewusst war und du meinen Bund nicht geachtet hast und meine Ordnungen, die ich dir geboten habe, werde ich das Königreich ganz bestimmt von dir wegreißen und es einem Knecht von dir geben. Doch in deinen Tagen will ich es nicht tun, um deines Vaters David willen, sondern aus der Hand deines Sohnes werde ich es reißen. Doch will ich nicht das ganze Königreich wegreißen. Einen Stamm will ich deinem Sohn geben, um meines Knechtes Davids willen und um Jerusalem willen, das ich erwählt habe. Salomo hat ein geteiltes Herz und das geteilte Herz führt zu einem geteilten Reich. Gott ist gnädig, sagt, nicht in deinem Leben, sondern dein Sohn. Wirklich um Davids Willen, weil ich dem verheißen habe, dass seine Söhne auf dem Thron sitzen werden. Trauriges Ende von Salomo. Das sind die Lektionen, die wir lernen können aus dem Leben Salomos. Salomo war der reichste und der weiseste Tor, der je gelebt hat. Du kannst alles haben, du kannst Reichtum haben, du kannst Ruhm haben, du kannst Ansehen haben. Salomo sagt in Prediger, ich habe mir nichts zurückgehalten. Was immer mein Herz verlangt hat, das habe ich befriedigt, das habe ich mir gegönnt. Aber all diese Dinge können uns nicht wirklich befriedigen. Reichtum, Ruhm, Ansehen. Im Buch Prediger schreibt der Salomo, alles Windhauch, alles nichts, sinnlos, ohne Gott. Salomo hat selber geschrieben in den Sprüchen, Kapitel 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. David war der weiseste Narr. Er wusste, was das Wort sagt. Er hatte Weisheit und er hatte Erkenntnis, aber er hat nicht danach gelebt, hat nicht danach gehandelt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir lernen können. Alles Bibelwissen, alle Weisheit, alle Erkenntnis nützt uns nichts, solange es nur da oben ist. Solange es nur theoretisch ist. Deswegen schreibt uns Jakobus, seid Täter des Wortes. Seid nicht nur Hörer, sondern auch solche, die das Wort tun. Und betrügt euch nicht selbst. Wenn wir nur hören und es nicht in unserem Leben umsetzen, nicht danach handeln, sind wir Narren. Wir werden es nie erfahren. Dann sind wir Menschen, die das Haus, unser Leben auf Sand bauen, wie Jesus gesagt hat. Und das wird den Bestand haben. Wie Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und sie tut, der ist wie einer, der sein Haus aus dem Fels baut. Und wenn die Stürme und die Fluten kommen, dann wird es standhaft bleiben. Bild, was wir in Salmo sehen. Es ist möglich, weise zu sein, möglich, alles zu wissen und dennoch ein Narr zu sein, weil wir nicht danach handeln, weil wir es persönlich nicht umsetzen. Und das Herz von Salomo war geteilt. Da war der Materialismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Lust nach den Frauen, die Lust seines Fleisches. Und das hat ihn zerstört. Es ist gefährlich, wenn wir mit einem geteilten Herz leben, wenn der Herr nicht mehr alleine auf dem Thron in unserem Leben sitzt. Wenn da andere Ziele, andere Dinge, die mir so wichtig wie er oder wichtiger als er werden. Dass ich mich von denen beeinflussen lasse. Von Gott weg. Jesus hat gesagt, niemand kann mehr als einem Herrn dienen. Er hat gesagt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Mammon war der Reichtum. Wir können nicht lange mit geteiltem Herzen leben. Nicht möglich. Es wird uns auf die eine oder die andere Seite ziehen. Wenn wir mit geteiltem Herzen leben, wird es uns zerstören, wie in Salomo, wird uns vom Herrn wegziehen. Passt auch, dass das nicht in unserem Leben passiert, dass unser Herz geteilt ist. Kapitel 12. Jetzt dieses Schlüsselkapitel, wo die große Wende kommt. Salomo ist gestorben. Und Gott hat schon den Jerobeam, einen von den Männern Salomos, zum König gesalmt. Und wir sehen hier in diesem Kapitel 12 den Stolz und den Hochmut von Salomos Sohn, vom Rehabeam. Wenn wir nur nachlesen hier im Kapitel 12, im Vers 14. Er redet zu ihnen nach dem Rat der Jüngeren. Mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich aber will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich will euch mit Skorpionen züchtigen. Stolz, Hochmut, so. Ich meine, ein kleiner Finger ist stärker als der Arm meines Vaters, sagte er. Und das Resultat war davon eine Revolte unter diesen Jerobeam. Vers 16, als das ganze Volk Israel sah, dass der König nicht auf sie hörte, da gab das Volk dem König zur Antwort: Was für einen Anteil haben wir an David? Wir haben kein Erbteil am Sohn Isais zu deinen Zelten, Israel. Nun sieh nach deinem Haus, David. Und Israel ging zu seinen Zelten. Die Söhne Israel aber, die in den Städten Judas wohnten, über sie wurde Rehabeam König. Und es kommt dann fast zum Bürgerkrieg, der Rehoboam, der Sohn von Salomo, will das Reich zurückerobern, aber Gott stoppt ihn. Und sagt, es ist vom Herrn, der Herr hat es weggenommen. Und so wird der Jerobeam, der König über 10 Stämme, und dem Rehoboam bleibt ein Stamm, der Stamm Juda, und wahrscheinlich noch ein Teil vom Stamm Benjamin. Das geeinte Reich wird geteilt in zwei Reiche. Das Nordreich Israel, die 10 Stämme. Die Hauptstadt dort wird Samaria. Und die religiösen Zentren werden dann im Norden und Bethel im Süden. Die Hauptstadt vom Südreich Juda war natürlich Jerusalem, und das war auch das religiöse Zentrum, ganz klar. Was wollte ich anschauen? Hier auf diesem Zettel, auf dieser Grafik, seht ihr auch das Verhältnis zwischen diesen beiden Reichen. Also anfangs an hier in der Mitte die Linie. Anfangs gab es eine Zeit, wo sie im Kriegszustand waren miteinander, dann gab es eine Zeit, wo sie verbündet waren, und dann gegen Ende, ab Joas, waren sie wieder im Krieg. Bleiben noch im Kapitel 12 hier. Vers 26. Sehen wir den Jerobeam jetzt, den Gott zum König gemacht hat über das Nordreich. Jerobeam sprach in seinem Herzen: Jetzt wird das Königtum an das Haus Israel zurückkommen. Wenn dieses Volk hinaufzieht, um im Haus des Herrn in Jerusalem Schlachtopfer zuzubereiten, dann wird sich das Herz dieses Volkes zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehabeam, dem König von Juda. Mich aber werden sie erschlagen und sich zu Rehabeam, dem König von Juda, zurückwenden. So beschloss denn der König, 2 goldene Kälber anzufertigen. Zum Volk aber sagte er: Es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Gute Ausrede. Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Den Satz haben wir schon einmal gehört von Aaron, als er das goldene Kalb in der Wüste gemacht hat und die Israeliten da drumherum getanzt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere gab er nach Dan. Diese Sache aber wurde zur Sünde, und das Volk zog vor dem einen her bis nach Dan. Auch baute er Höhenheiligtümer und machte Priester aus dem gesamten Volk, die nicht von den Söhnen Levi waren. Es war Jerobeams Sünde. Er hat Bilder gemacht, er hat diese Stierbilder gemacht und gesagt: Hey, das sind eure Götter, das ist Jahwe, repräsentieren Gott. Und Gott hat gesagt, er sollte es nicht machen. Und wenn immer wir ein Bild machen von Gott, dann dauert es nicht lang, bis wir Gott nicht mehr als Gott behandeln. Wenn wir ein kleines Bild von uns haben, das können wir streicheln und putzen und polieren, behandeln wir Gott nicht mehr als Gott. Und wir werden unser eigener Herr, unser eigener Gott. Wir tun, was wir wollen. Und das ist wirklich die Wurzel vom Götzendienst. Das ist, was diese Bilder repräsentieren. Und dann macht die.
Wie ist es mit dem Kreuz? Wir haben ja so ein Kruzifix. Das ist auch ein Bild, sozusagen.
denke ich, ist ein Bild, was Jesus für uns getan hat, aber kein Götterbild. Wir sagen, ja, das ist unser Gott. Oder das repräsentiert den Gott der Bibel. Jerobeam hatte Angst, dass ihm das Volk wegläuft, wenn sie zum Gottesdienst nach Jerusalem ziehen, wo Gott gesagt hat, nur dort sollen sie den Herrn anbeten, dort wo die Bundeslade war, im Tempel. Und deswegen macht er diese Konkurrenzheiligtümer in Dan und in Bethel und er macht Höhenheiligtümer und er beruft Priester, die nicht Leviten sind. Er verführt das Volk zur Sünde. Und der Rehabeam, der Jerobeam, Entschuldigung, wird sprichwörtlich für den Abfall von Gott. So wie der David das Vorbild war für die Gottesfürchtigen. Wenn wir nachher die Geschichte der Könige durchgehen, jeder König wird bewertet. Entweder er ging auf den Wegen Jerobeams oder er lebte in den Wegen von David. In Israel gab es 19 böse Könige. Im Nordreich gab es nur böse Könige. Die habe ich auf dem einen Zettel hier aufgelistet. Wir werden nicht alle einzeln durchgehen. Im Nordreich gab es 20 Könige, oder besser gesagt 19 Könige und eine Königin. Und von diesen 20 waren 12 böse, aber immerhin 8 gut. Von diesen 8 waren wieder 3 ein bisschen wankelhaft, ein bisschen instabil, nicht ganz so beständig. Im ersten Buch Könige, hier ist die Grafik auf dem Zettel, sehen wir die ersten 8 Jahre der geteilten Königreiche. Wenn ihr das seht, dass diese eine Linie, die so ein bisschen verschwommen ist, das ist das, was wir im ersten Buch der Könige haben. Also die ersten 4 Könige im Südreich und die ersten 4 Dynastien im Nordreich. Wir werden die nicht einzeln durchgehen. Das war mir keine Zeit jetzt. Menschliche Regierung funktioniert nicht, egal welche Regierungsform, wenn sie nicht unter Gott steht, wenn sie nicht theokratisch ist, wird sie versagen. Unter Salomo sehen wir den Übergang von der theokratischen Monarchie unter David zu einem, ja, weiß nicht, Despotentum, einem autokratischen Reich unter Salomo. Und wir sehen den schnellen Verfall der Nationen unter den Königen, die den Herrn nicht fürchten. Wenn wir diese Geschichte durchlesen, ihr könnt es zu Hause machen. Wenn der König vom Herrn abfällt und seine eigenen Wege geht, dann fällt auch das Volk vom Herrn ab. Sehen, wie wichtig das Vorbild ist. Und Gott lässt sie die Konsequenzen von ihrem eigenen Handeln erleben. Und das macht Gott auch mit uns so. Wenn wir von ihm weglaufen, sagt er, okay, wir haben uns die Nase an, wir müssen die Konsequenzen erleben. Wenn es gute Könige gibt, die gebraucht er. Wenn der König gut ist, dann wird auch das Volk gesegnet und kehrt um zum Herrn. Das Beruhigende jedoch ist, wir sehen die Geschichte von 2 Königreichen. Das eine ist das menschliche, die irdische Nation Israel. Und das zweite Reich ist Gottes Reich. Gottes Herrschaft. Er sitzt auf dem Thron. Und wenn ein König ihm nicht hingegeben war, dann hat er halt ohne ihn gewirkt. Aber Gott hatte die Kontrolle. Gott hat vor allem durch die Propheten gewirkt. Ah, machen wir das noch kurz. 5 Minuten noch. Der herausragendste Prophet ist der Prophet Elia, der in dieser Zeit. Dem sind im Prinzip die Kapitel 17 bis zum Ende des Buches gewidmet. Und die Propheten sind wirklich, in einem gewissen Sinn sind die über den Königen gestanden. Gott hat begonnen, dieses Prophetenamt aufzuwerten, nachdem die Könige von ihm abgefallen sind. Lesen wir vielleicht im Kapitel 16, im Vers 29. Lesen wir über den König Ahab, das war der böseste König überhaupt von allen. Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda. Er war König im Nordreich in Israel, der Ahab. Und er regierte über Israel in Samaria 22 Jahre. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und es geschah, weißt du wen, das in den Sünden Jerobeams, das ist das Vorbild des Sohnes Nebats, lebte, dass er Isabel, die Tochter Edbaals des Königs der Sidonier, so Frau nahm. Das war auch eine ganz, eine schlimme Frau. Und sie errichten dem Baal einen Altar. Und im Kapitel 17, in Vers 1, und Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, sei denn auf mein Wort. Und es gab 3 Jahre lang keinen Tau und keinen Regen. Diese phönizischen oder phönizianischen, ich weiß nicht, wie man sagt, Götter, die Isabel und Ahab hier eingeführt haben, der Baal und die Aschera, waren Götzenbilder für die Naturelemente, für den Regen und für den Tau. Und Gott, der wahre Gott, der Gott der Bibel, sagt hier natürlich seine Überlegenheit über die Kräfte der Natur. Kapitel 18, Vers 1, und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr nach der Dürre. Hierhin zeige ich Ahab, ich will Regen geben auf dem Erdboden. Also Gott zeigt, dass er die Kontrolle hat. Gott herrscht noch immer, auch wenn die Könige von ihm abfallen. Und dann, ihr kennt die Geschichte von diesem wunderbaren Wettbewerb hier. Kapitel 18, Vers 17. Und Ahab ging Elia entgegen, und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat? Er aber sagte nicht, ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du. Und das Haus deines Vaters, in dem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt, und du dem Baal ihm nachgelaufen bist. Und nun sehe ich hin, versammle ganz Israel zu mir an den Berg Karmel, und die 450 Propheten des Baal, und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Isabels essen. Da sandte Ahab unter allen Söhnen Israels umher und versammelte die Propheten an den Berg Karmel. Sehen, der Elia hat das Kommando hier eigentlich. Der Prophet steht höher als der König. Ha, lesen wir die Geschichte noch fertig, weil es so toll ist. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Da sagte Elia zum Volk, ich allein bin übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten des Baal sind 450 Mann. Dann gebe uns nun 2 Jungstiere. Sie sollen sich den einen von den Jungstieren auswählen, ihn zu Stücken zerschneiden und aufs Holz legen, aber sie sollen kein Feuer daran legen. Und ich werde den anderen Jungstier zurichten und aufs Holz legen, und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an, und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sagte, das Wort ist gut. Gute Idee. Können wir herausfinden, wer uns die Wahrheit erzählt. Und Elia sagte zu den Propheten des Baal, wählt euch den einen Jungstier aus und richtet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele. Dann ruft den Namen eures Gottes an, aber Feuer legt nicht daran. So nahm es sie den Jungstier, den man ihnen überlassen hatte, und richtete ihn zu. Darauf riefen sie von morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an. Baal, antworte uns. Aber da war kein Laut, keine Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Kennt ihr das Superbuch, diese Videos? Das ist eine Geschichte, die ihr euch anschauen müsst, im Superbuch. Ist ganz witzig. Sie hüpften um den Altar, den sie gemacht hatten, da kann man das so schön sehen. Und es geschah am Mittwoch, da verspottete Elia sie und sagte, ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken oder er ist austreten gegangen, also auf stille Örtchen gegangen, oder er ist auf der Reise, vielleicht schläft er, dann wird er aufwachen. Verspottet sie, die Götzendiener. Da riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen braucht war, mit Messern und Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da gerieten sie in Raserei bis zur Zeit, da man das Speiseopfer opfert. Aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufwachen. Da sagte Elia zum ganzen Volk, tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm hin. Dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn geschehen war. Also gesagt hatte, Israel soll dein Name sein. Und er baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn. Und er zog rings um den Altar einen Graben, so breit wie für 2 Maß Saat. Dann schichtete er das Holz auf und zerschnitt den Jungstier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Und er sagte, füllt 4 Eimer mit Wasser und gieß es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sagte, tu das zum zweiten Mal. Und sie taten es zum zweiten Mal. Da sagte er, tu das zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Da lief das Wasser rings um den Altar und auch den Graben füllte er mit Wasser. Ja, und es geschah zur Zeit, da man das Speiseopfer opfert, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israel, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und nicht dein Knecht. Und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Schreit nicht herum, hüpft nicht herum, redet einfach zu Gott. Vers 38, da fiel Feuer vom Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Und das ganze Volk, das sah, da fielen sie auf ihre Angesicht und sagten, der Herr, er ist Gott, der Herr, er ist Gott. Und Israel sagte zu ihnen, packt die Propheten, es war all, keiner von ihnen soll entkommen. Und sie packten sie und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Und Elia sagte zu Ahab, geh hin, iss und trink. Und da ist Geräusch vom Regen, vom Rauschen des Regens. Ja, tolle Geschichte. Gott hat die Kontrolle. Auch wenn die Könige versagen. Die Menschen mögen versagen, die Menschen mögen sich von Gott abwenden. Aber Gott regiert sein Volk und er wird seinen Plan vollbringen. Er sitzt auf dem Thron. Die Frage für uns ist, auf welcher Seite sind wir? Sind wir auf seiner Seite? Lass nicht zulassen, dass in unserem Leben das passiert, was dem Salomo passiert ist. Dass unser Herz irgendwie geteilt wird, dass wir mit geteiltem Herzen leben. Möge unsere Liebe, unsere Aufmerksamkeit, unsere Leidenschaft, unser Wille, unser ganzes Leben vollständig auf ihn ausgerichtet sein. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Vater, wir bitten, Herr, dass du uns zu dir ziehst. Und Herr, wenn es irgendwas in unserem Leben gibt, was dir Konkurrenz macht, dann Vater, zeig uns das auch durch den Heiligen Geist. Lass bitte nicht zu, dass das passiert, was mit Salomo passiert ist. Dass wir uns irgendwie ablenken lassen von dir. Sondern dass wir immer für dich brennen, Herr. Ich bitte dich, fach das Feuer an in uns. Herr, dass wir wie David Männer und Frauen nach deinem Herzen sind. Und ganz für dich leben, Herr. Und wir danken dir, dass du auf dem Thron sitzt. Und wir danken dir, dass du herrschst in unserem Leben. Und wir danken dir, dass du alles zum Guten verwenden wirst, weil wir dich lieben. In Jesu Namen. Amen.